Ich freue mich, dass wir weiter fortfahren können in unserer Predigtreihe Folge mir. Unser Thema ist heute auf Vergebung angewiesen. Wer Jesus Christus nachfolgen will, der hat Jesus Christus im Zentrum seines Lebens, im Zentrum seines Denkens, Handelns und Fühlens. Und dieses Zentrum möchte sich auswirken in jede Lebensbereiche, die es da so gibt. Wir haben jetzt schon uns einige angeschaut. Wir haben uns angeschaut, welche Auswirkungen das auf unsere Arbeit hat, welche Auswirkungen das auf unsere Sexualität hat und welche Auswirkungen das auf unser Verhalten oder Umgang mit dem Geld hat. Und in einem besonderen Maße werden Christen in diesen drei Bereichen erkannt. Aber ich glaube, dass sie noch mehr erkannt werden an ihren zwischenmenschlichen Beziehungen. An das, was jeden Tag geschieht. An der Kommunikation miteinander, wie wir unsere Beziehung gestalten. Nicht umsonst sind die Begriffe Nächstenliebe und Feindesliebe, ich sag mal, so eine Art Synonyme geworden fürs Christentum. Wenn jemand über das Christentum nachdenkt, das ist ganz spannend, auch in politischen Debatten im Fernsehen das so zu sehen, da wird immer über Nächstenliebe und Feindesliebe dann gesprochen und das wird immer auf das Christentum zurückgeführt. Also Feindesliebe, Nächstenliebe, das sind so Säulen oder Erkennungsmerkmale in der Welt, ob jemand Christ ist oder nicht. Und wir reiten Woche für Woche hier in der Predigtreihe verschiedene Bereiche so durch, klappern das ab. Und ich weiß, das sind große Themen, Woche für Woche. Man könnte über jedes Thema eigene Reihen machen. Und der ein oder andere hat auch schon zu mir gesagt, boah, das ist so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und irgendwie überkommt mich auch ein Gefühl der Ohnmacht, wenn ich merke, hier möchte Gott in meinem Leben was verändern. Und hier und auch hier. Ich möchte dir sagen, dass es gar nicht schlimm ist, wenn du dieses Gefühl der Ohnmacht spürst. Es ist gut, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen und merken, dass wir mit unserem eigenen Latein, mit unserer eigenen Kraft, mit unserem Fleisch, so beschreibt es die Bibel, wenn wir ans Ende kommen. Das ist gut. Aber du solltest niemals hier rausgehen ohne die Hoffnung, aber Jesus Christus ist mit mir. Ja, es ist schwierig, es ist viel, aber wir leben aus Gnade. Und Jesus kommt uns mit seiner Gnade entgegen und er sagt nicht, das sind die Dinge, die du zu tun hast und bitte, ich werde das jetzt mal von ganz Weitem mir anschauen mit einem Fernglas nächste Woche, ob du das auch umsetzt, was der Prediger gesagt hat. Jesus geht mit uns, Jesus geht uns voran und möchte uns helfen, dass wir auf diesem Weg unterwegs sind und auch was Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Unser Haupttext steht in Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Die möchte ich gemeinsam mit euch lesen. Mag jemand eine Bibel ausgeteilt bekommen haben? Ich habe es wieder vergessen. Friedbert ist unser Bibelmann. Der wird, wenn ihr euer Händchen hebt, hier vorne möchte jemand, wird euch dann eine Bibel in die Hand drücken. Die anderen, die relaxen wollen, die können auf der Wand mit mir lesen. Matthäus Evangelium 18, ab Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als aber der König anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Talente ist eine Maßeinheit, eine Geldeinheit, die höchste Geldeinheit, die es zu der Zeit gab. Der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Denare ist eine ziemlich kleine Einheit im Vergleich. Und er feierte ein Fest mit ihm. Nein. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Amen. Jesus erzählt dieses Gleichnis, ein Vergleich vom Himmelreich, von Prinzipien des Königsreiches, aufgrund einer Frage von Petrus. Und Petrus fragt so ganz naiv daher: Herr, wie oft soll ich eigentlich vergeben? Bis 7-mal? Und ich bin dankbar. Also wir lesen das ja 2000 Jahre danach. Und ihr wart ja alle im Kindergottesdienst und seid alle so christlich aufgewachsen und gebildet. Da lächelt man über diese Frage. Aber das ist eine ernste Frage für Petrus. Es ist eine wichtige Frage für ihn. Es ist eine naiv, doofe, aber wichtige Frage. Hey, und Jesus beantwortet doofe Fragen. Jesus beantwortet naive Fragen. Für ihn war diese Sache wirklich ernst. Es war eine ernste Sache. Und ich glaube, das ist nicht nur Petrus' Frage. In der Praxis, auch wenn wir beim Lesen darüber lächeln, in der Praxis ist es unsere Frage. Herr, wie oft noch? Wie lange brauche ich noch Geduld? Es ist unsere Frage. Wir sollten uns nicht davon distanzieren. Wir sollten uns mitten in diesen Text hineinbegeben, in diesen Petrus, und hören, was Jesus uns zu sagen hat. Jesus sagt, du sollst vergeben. Ich möchte mit euch anschauen, was Vergebung bedeutet. Aus folgendem Grund, weil ich glaube, dass es auch im christlichen Kontext, in christlichen Gemeinden eine sehr wirre Vorstellung von Vergebung vorherrscht. Teilweise unbiblische Vorstellungen von Vergebung, und da möchte ich mit euch mal hineingehen. Vergebung ist ein dreifaches Versprechen an den Täter. Wir lesen in unserem Text, dass es um eine Schuld geht, die bezahlt werden muss. Es ist natürlich bildlich gesprochen, dass hier jemand eine große Geldnot hat und dass ihm diese Schuld erlassen wird. Das, was er eigentlich seinem Herrn schuldig ist, seinem Nächsten schuldig ist, kann er nicht bezahlen. Die Schuld ist zu groß, sie überwiegt so viel, dass er nicht zahlen kann. Und das ist das Bild, was wir haben, und wir dürfen das auf zwischenmenschliche Konflikte übertragen, dass wenn jemand Täter wird und das, wie das Opfer mit diesem Täter umgeht. Bei den meisten geht es nicht um Geldsummen. Sowas kann auch mal eine Rolle spielen. Aber oft sind es zwischenmenschliche Konflikte, die Jesus hier vergleicht mit diesem Geldbild. Also es ist ein dreifaches Versprechen. Erstens, es ist ein Versprechen, dass der Täter nicht bezahlen wird. Es ist ein Versprechen an den, der dir Schlechtes getan hat. Du wirst nicht bezahlen. Jetzt ist es für uns erstmal, ja okay, dann zahlt er halt kein Geld. Aber lass uns das mal übersetzen in unser Leben. Wir können Menschen oftmals sagen, ich vergib dir, aber sie doch bezahlen lassen für das, was sie getan haben. Was meine ich damit, dass sie nicht bezahlen sollen? Wir sollen dem Täter versprechen, du bezahlst nicht, und das bedeutet für mich, dass ich dich nicht ständig an deine Vergangenheit erinnern werde. Auch wenn ich sage, es ist alles gut, werde ich dir zu spüren geben, dass du jeden Cent, was du mir angetan hast, begleichen wirst. Und dann entsteht ein perverses Gefälle, wo der Täter auf einmal zur Marionette des Opfers wird. Und von außen mag das alles harmonisch aussehen, aber es ist eigentlich krankmachend. Und das Opfer vergibt nicht wirklich, sondern lässt bezahlen. Du bist meine Marionette. Und ich werde es dir zeigen, dort, wo du springen sollst, für mich. Ich werde dir immer das Gefühl geben, dass du im Diskredit bist. Ich werde dir immer das Gefühl geben, du musst eigentlich noch Schuld abtragen. Da ist noch irgendwas. Ich trage es dir nach. Ich werde es nicht aussprechen. Aber ich gebe dir das Gefühl, dass du zu meinem Sklaven wirst und so bezahlen wirst. Indem wir sagen, ich verzichte auf die Kontrolle, auf diese Macht, dieses Marionettendasein. Indem wir das tun, vergeben wir. Es ist ein Versprechen an den Täter. Das bedeutet nicht, das muss ich auch dazu sagen, dass wir nicht mit dem Täter über das, was uns angetan wurde, nicht sprechen dürften. Für eine ordentliche Aufarbeitung, wenn Verletzungen geschehen sind, ist ein Gespräch unumgänglich. Eine Aufarbeitung ist wichtig. Und es ist wichtig, dass wir auch die Dinge besprechen mit dem, der uns Schuld angetan hat. Aber diese Art und Weise des Sprechens sollte niemals eine beschuldigende Art und Weise sein. Sondern ich muss mit dir darüber reden, damit ich es besser verstehe. Aber nicht, ich muss mit dir darüber reden, um dir wieder die Schuld vorzumalen, damit du dich wieder schlecht fühlst, wenn du mich siehst. Das ist ein ziemlich hohes Level. Vergeben ist nicht einfach, ich habe dir vergeben, sondern da greift sehr viel zwischenmenschlich in jede Faser hinein. Und da müssen wir sehr sorgfältig sein, dass wir unseren Schuldigern so vergeben, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen für ihre Schuld bezahlen. Das ist das Erste, ein Versprechen an den Täter. Wenn du vergibst, versprichst du außerdem, dass du den Täter nicht bei anderen in Verruf bringst. Kein schlechtes Wort, kein Tratschen über das Schlechte, was dir widerfahren wurde, soll über deine Lippen gehen. Du versprichst in Bezug auf den Täter etwas und du versprichst auch in Bezug auf andere. Ich werde das, was du mir angetan hast, nicht bereittreten. Ich bringe das nicht verpackt in einem Fürbitteanliegen an meine Geschwister in der Gemeinde. Leute, wir müssen beten. Wofür müssen wir beten? Und dann wird eine halbe Stunde vom Leder abgezogen, was mir alles getan wurde. Und jetzt müssen wir beten. Und dann wird 20 Sekunden, bitte Herr, segne unsere Beziehung. Amen. Man hat sich nicht zum Beten getroffen. Man hat sich zum Tratschen getroffen. Man hat sich zum schlecht übereinander reden getroffen. Und dazu neigen wir Christen oftmals. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unter dem Deckmantel des Fürbittegebets eigentlich uns Luft machen wollen und jemanden anderen eigentlich insofern auch bezahlen lassen wollen. Ich werde dafür sorgen, dass du, wenn du hier, meinetwegen in diesen Raum trittst, dass du hier nicht Fuß fassen kannst. Dass du hier eigentlich das Gefühl, du sollst von den anderen, ich werde dir nichts tun, aber die anderen werden dir das Gefühl geben, du bist ein Drecksack. Und das sollst du spüren. Das bedeutet nicht, dass es nicht manchmal notwendig sein kann, um den inneren Heilungsprozess voranzutreiben, einen Rat von außen zu holen. Manchmal ist es wichtig, dass wir zu einem Seelsorger oder einem guten Freund gehen und uns dort Rat holen. Aber da müssen wir selber, wenn du verletzt bist, wenn dir etwas Schlechtes angetan wurde, musst du ganz genau auf deine Zunge aufpassen und auf deine Gedanken und auf deine Motive. Wenn du zu jemand anderen gehst und über diese Sache sprichst, warum du jetzt mit ihm sprichst. Ich habe schon Situationen gehabt, dass Menschen zu mir gekommen sind mit einer großen, großen Not. Aber ich war nur eine Nummer unter vielen, vielen, vielen Seelsorgern. Da ging es nicht um Heilung, sondern dann ging es um das schlechte Reden über diese Person, was einem angetan wurde, und jetzt mache ich mir mal Luft. Das ist keine Vergebung. Das ist auch keine Vergebungshaltung, keine Bereitschaft zur Versöhnung, sondern es ist eigentlich eine Bitterkeit, die im Herzen sich breit macht und auch noch möglichst viele mitreißen soll. Das sagt die Bibel über die Bitterkeit, dass sie auch viele mit ins Verderben zieht. Wenn du bitter bist, glaub ja nicht, dass es nur etwas mit deinem Leben und dir zu tun hat. Du wirst die Menschen um dich herum, wirst du mitreißen, wenn du nicht vergibst. Es ist ein Versprechen, dass man den Täter nicht bezahlen lassen wird als Marionette. Es ist ein Versprechen, dass man bei anderen ihn nicht in Verruf bringt. Und das Dritte, und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, dass man die Tat, die passiert ist, nicht ständig in den eigenen Gedanken wiederholt und am Leben lässt. Das, was passiert ist, nährt, indem ich sage, ich werde dir vergeben, aber ich werde immer und immer wieder darüber nachdenken. Und das ist die dritte Komponente, ein Versprechen auch in Bezug auf meine Person. Zu vergeben bedeutet, zu versprechen, die Schuld dem Täter, den anderen und dir selbst nicht wach zu halten. Man könnte Vergebung vielleicht mit dem einfachen Satz beschreiben, Gnade statt Gerechtigkeit. Du könntest ihm die Ohren langziehen und du könntest all diese Dinge tun, immer wieder dich darin baden in deiner Bitterkeit. Und dich immer wieder da reinsteigern und deinen Zorn anfeuern. Du könntest es anderen Leuten erzählen und wenn du ihn siehst, könntest du ihm auch immer wieder verbal eine verputzen. Du könntest es. Es wäre gerecht. Aber das ist nicht das Prinzip der Vergebung und Gnade, die Jesus uns hier sagt. Über den Aspekt, dass wir uns nicht stets diese Tat vergegenwärtigen sollen, möchte ich noch ein Wort sagen. Wenn ich sage, dass wir Schuld an uns nicht immer wieder durchspielen sollen, sage ich nicht, wenn du vergeben willst, musst du vergessen. Ihr kennt dieses Sprichwort vergeben und vergessen. Und in vielen Christenköpfen steckt dieses Prinzip, wenn ich vergebe, dann fordert Gott mich dazu auf, dass das, was passiert ist, ich nun auch vergesse. Und dafür wird als Beleg Jeremia 31, 34 von vielen aufgezeigt, wie Jesus, wie Jahwe, Gott, der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist vergibt, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Das ist so ein Paradebeispiel, wo dann gesagt wird, auch wir als Christen sind dazu aufgefordert, wenn wir vergeben, die Schuld und die Tat zu vergessen. Und ich möchte sagen, dass es ein absolut unbiblisches und ungesundes Prinzip ist. Die Bibel fordert uns nicht an einer Stelle dazu auf, dass wir das, was passiert ist, vergessen. Denn Gott leidet auch nicht an Gedächtnisstörungen. Hier steht nicht, denn ich werde eure Schuld vergeben und ich werde eure Sünde irgendwie vergessen. Das passiert dann einfach und dann ist das weg. Gott passiert hier nichts passiv. Oh, auf einmal ist es futsch. Ich hab's gar nicht mehr im Sinn. Was Gott hier tut, ist nicht passiv, sondern höchst aktiv. Er denkt aktiv nicht daran. Es ist eine Willenserklärung, eine Erklärung der Hoffnung. Natürlich kann ich mich erinnern, ich habe doch ein Hirn. Und wenn du am nächsten Morgen zu mir kommst, werde ich sagen, sorry, ich kann nicht mit dir darüber reden, was du vielleicht noch aufarbeiten möchtest, ich habe das vergessen. Gott vergisst das nicht, Gott weiß das. Aber er entscheidet sich dafür, dass er uns die Schuld nicht anrechnen wird. Dass er es nicht in seinen Kopf immer wieder hochjagen lässt, sondern es ruhen lässt. Sondern dass er Gnade vor Gerechtigkeit walten lässt. Und das ist auch das Prinzip, was für uns gilt. Wenn du glaubst, vergeben bedeutet vergessen, dann wirst du unter Umständen, wenn dir Dramatisches passiert ist, und angetan wurde, wirst du in eine Spirale kommen, wo du das Gefühl hast, ich werde nie genug vergeben, meine Vergebung reicht nie aus, weil meine Gedanken mich hin und wieder daran erinnern. Und dann hast du ein mächtiges Problem, weil du denkst, dass Gott von dir etwas fordert, was er in seinem Wort an keiner Stelle sagt. Denn schaut, in unserem Text, in Vers 27, müssen wir mal zurückblättern, in Vers 27 heißt es, der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Ja, der Herr hat nicht vergessen, dass er das gemacht hat, sondern er lebt jetzt kontinuierlich in diesem Freispruch. Ich spreche dich frei, ich spreche dich frei und ich werde es nicht wiederholen. Aber als sich das Blatt wendet in der Geschichte, lesen wir in Vers 32, böser Knecht. Jene ganze Schuld, du erinnerst dich? Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Dieser König in diesem Text leidet nicht an Gedächtnisschwund, sondern es ist eine Willensentscheidung, ich werde nicht daran denken. Biblische Vergebung ist ein aktives Versprechen des Verzichts auf Vergeltung und Rache. Aber nicht vergessen. Wenn du mit so einem Gedächtnis wie ich gesegnet bist, dass du solche Dinge dann tatsächlich vergisst, preis den Herrn. Ganz, ganz viele Dinge, wenn ich sie vergeben habe, wirklich, Gott sei Dank, vergesse ich. Ich weiß, mit Claudio hatte ich irgendwas, aber... Und dann versuche ich drüber nachzudenken, was war denn das nochmal? Warum war ich nochmal so böse auf ihn? Ich weiß es nicht mehr. Gott sei Dank, dafür bin ich Gott so dankbar. Das macht es mir leichter. Aber es gibt manchmal Situationen, es gibt manchmal Lebensumstände, es gibt Missbrauch, die brennen sich so tief ein, da kannst du nicht einfach sagen, daran erinnere ich mich nicht mehr. Und wenn ein Christ einen Ratschlag so gibt, das musst du vergessen, geht er an der Realität und auch am biblischen Gebot vorbei. Du sollst nicht vergessen. Das erwartet Gott von dir nicht, aber du sollst es nicht aktiv befeuern in deinen Gedanken und dich dafür entscheiden, Vergeltung und Rache ist nicht mein Job, sondern der Job Gottes. Ich ziehe mich zurück, Gnade vor Gerechtigkeit. In Vers 1, die ersten Verse des Textes möchte ich noch einmal mit euch lesen, 21 und 22. Als Petrus zu Jesus spricht, sagt er, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal, 7-mal. Erst einmal ist löblich, dass Petrus insgeheim weiß, Vergebung ist für eine gelingende Kommunikation und Beziehung notwendig. Petrus sagt nicht, Vergebung ist irgendwie eine blöde Idee. Er weiß, Vergebung ist wichtig. Es ist notwendig. Aber die Frage, wie Petrus es fragt, zeigt, offenbart zutiefst sein Herz. Wie fragt er ihn denn? Ich rede jetzt noch nicht über die Zahl, sondern wie lautet die Frage? Herr, wie oft soll ich? Merkt ihr diese gesetzliche Haltung, die in diesem Satz zum Tragen kommt? Herr, was ist meine Pflicht? Wie viel muss ich tun? Und er versteht überhaupt nicht seine eigene Situation und seine eigene Lage. Jesus macht ihn aufmerksam, durch dieses Gleichnis, und das möchte er uns auch sagen, er macht uns aufmerksam, dass uns vergeben wurde, um zu vergeben. Dass wir von Schuld befreit wurden, um andere zu befreien. Die Frage ist nicht, Herr, wie viel muss ich, sondern Herr, wie viel darf ich vergeben, wenn ich mir die Gnade anschaue, die du mir erweist? Es ist überhaupt keine Frage des Sollens bei der Vergebung. Ein Christ, der tief gegründet ist und selber weiß, wie viel ihm vergeben wurde vor Gott, fragt nicht, wie viel soll ich, sondern Herr, wie viel darf ich? Weil man erstmal vor seiner eigenen Tür anfängt zu kehren. Und dann merkt man, Mensch, da habe ich ja ordentlich was zu tun. Und der Herr ist gnädig mit mir. Und dann komme ich in eine Freiheit und ich darf vergeben. Und es ist tröstlich auch für uns, dass Petrus schon mit Jesus über Obergrenzen debattiert hat. Zwar ein bisschen anders, als in der Politik jetzt gerade über Obergrenzen gesprochen wird, aber trotzdem. Und es ist ja spannend, wenn er diese Frage stellt, 7-mal? Dann sagt Jesus, nein, 70-mal, 7-mal. Und ich wette, Petrus hat schon angefangen, okay, 7-mal, 7 ist 49, eine 0 dran ging 490. Wer dieses Gleichnis liest und anfängt zu rechnen, hat schon nichts verstanden. Natürlich geht es Jesus nicht um die Zahl, sondern einfach, du musst es immer und immer wieder tun. Immer und immer wieder, wenn dein Bruder zu dir kommt, dann vergib ihn. Und 490 Mal, wer will das zählen? Also 7-mal kriege ich vielleicht noch hin, ja. Aber wenn wirklich Jesus sagen wollte, du musst wirklich 490 Mal so wörtlich einhalten, bei 100 Mal, ja, da wäre ich schon längst am Rande der Verzweiflung, weil ich rechne ja auf. Ich rechne immer auf. Ich rechne immer wieder auf, immer wieder. Und hol immer wieder das Alte hervor. Ah ja, 1, 2, 3, 120. Und es geht immer weiter. Aber im 1. Korinther 13 heißt es, Liebe rechnet Böses nicht zu. Das ist das Prinzip der christlichen Vergebung, Liebe. Ich rechne es dir nicht an. Und wenn du heute dich gegen mich versündigt hast, werde ich morgen, und es gab Versöhnung, Vergebung, werde ich morgen nicht nochmal zurückgreifen, da war was, 1 und 2. Also wenn wir jetzt miteinander reden, dann reden wir gleich über 2 Dinge. Nee, Liebe rechnet Böses nicht zu. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus hier 70-mal, 7-mal sagt, denn unsere Lebenswirklichkeit zeigt, dass Vergebung mehr als ein einmaliges Ding in der Vergangenheit ist. Das ist eben gerade vielleicht schon durchgekommen. Wenn dir jemand etwas Böses antut, im Optimalfall, wenn es, ich sag mal, eine Lappalie ist, in Anführungszeichen, was sind Lappalien, aber dann sagst du, ich vergebe dir. Und dann hat sich's gegessen. Aber wie oft ist es, dass wenn mir jemand, und vielleicht habt ihr das auch schon in der Gemeinde erlebt, euch ist jemand mächtig an die Karre gefahren, ordentlicher Pferdekuss oder Nierenschlag, wie auch immer, man vergibt und das Vergangene ruht und dann sieht man die Person das nächste Mal wieder in der Gemeinde. Manchmal muss man dann in dem Augenblick wieder vergeben. Denn vergeben bedeutet, Rache und Vergeltung nicht zu nutzen, sondern ruhen zu lassen, gnädig zu sein. Manchmal sind die Verletzungen so tief, da reicht nicht die Vergebung da hinten, sondern die muss auch jetzt passieren, damit sie auch in der Zukunft passieren kann. Also Vergebung ist etwas, was viel mehr ist als ein einmaliges Event in der Vergangenheit. Vergebung ist etwas Kontinuierliches. Und wenn Timea mich richtig beleidigt und was mich dann richtig kränkt, ja, vielleicht brauche ich für diese Kränkung schon allein 7-mal Vergebung für sie. Einmal für den Moment, wo sie es mir angetan hat, dann in dem Moment, wo sie vielleicht wieder eine Bemerkung gegeben hat, was mich wieder daran erinnert. Denke, warte mal, nein, vergib ihr. Oder vielleicht hat Timea auch ein mächtiges Charakterproblem. Natürlich nicht. Aber vielleicht schon. Und auch sie braucht Veränderung. Sie tappt da vielleicht immer wieder rein, in die gleiche Falle und verletzt mich immer wieder. Ob sie will oder nicht, ist mir völlig wurscht. Aber es tut weh. Dann brauche ich vielleicht schon allein für Timea 7-mal Vergebung und dann ist das Kontingent dicht. Wir sind mit den Menschen, die uns... Wisst ihr, was am meisten wehtut, sind nicht Menschen, die wir gar nicht kennen. Die tiefsten Verletzungen erleben wir von den Menschen, die uns besonders nahestehen. Besonders in der Familie. Dort tut's am meisten weh. Und dort sind wir besonders auf Vergebung angewiesen, dass wir eine vergebende Haltung miteinander üben und leben. Und wenn das wahr ist, dass die tiefsten Verletzungen von dem Inner Circle, von dem innersten Kreis geschehen, dann ist es selbstverständlich, dass Vergebung nicht immer nur eine einmalige Sache ist, sondern ich sehe die Person jeden Tag vielleicht und werde immer wieder mit der Vergangenheit konfrontiert. Aber wie gehe ich damit um? Liebe rechnet Böses nicht zu. Und Jesus verdeutlicht, wer nicht bereit ist zu dieser andauernden Vergebungshaltung, läuft nicht nur Gefahr, anderen, sondern auch sich selber Schaden zuzufügen. Lasst uns das mal anschauen. In Versen 28 bis 30 sehen wir, dass eine unversöhnliche Haltung, Menschen Vergebung vorzuenthalten, mich so verändert, so mein Wesen so verändert, dass ich anderen Schaden zufüge. Also es ist eine wechselseitige Geschichte. Ich füge dir Schaden zu und mein Charakter wird verdorben. In den Versen 28 bis 30 heißt es, jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist, sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hatte. Es ist spannend, wenn man sich diese Worte vergleicht, dann ist das, was sein Mitknecht genau das sagt, so ziemlich genau das sagt, was er vorher gesagt hat. Er ist auch kniefällig geworden, heißt es, auf die Knie und hat, ich möchte alles bezahlen, bitte sei gnädig mit mir. Und jetzt passiert genau die gleiche Situation. Also eigentlich müsste er irgendwie in den Spiegel sehen, denken, wie sollte ich jetzt handeln? Aber wer nicht vergeben möchte, nicht in dieser andauernden Vergebungsbereitschaft ist, wird sich selber finden, dass er Menschen am Hals packt. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Wenn wir Menschen nicht vergeben, dann nehmen wir dem Täter, der nach Gnade fleht und Vergebung bittet, nehmen wir ihm, indem wir ihn am Hals packen, die Luft zum Atmen. Du sagst, ich habe mich im Griff, Waldemar. Ich schlag nicht um mich, zumindest selten. Ich gehe niemanden an die Gurgel, das mag sein. Aber beachte, dass es ein Bild ist, es ist ein Gleichnis. Auch wir können Menschen, ich habe einige Beispiele gebracht, so die Luft zuschnüren, dass sie ihres Lebens nicht mehr froh sind und nicht mehr in Frischluft kommen. So, das ist, dass du und ich, wir haben das Potenzial, mit unserer Unvergebung Menschen zu traktieren, ihnen die Luft zum Atmen zu geben. Und dann wird das nochmal getoppt, das Bild. Diese Person hat nicht nur wenig Luft, sondern wird auch noch in ein Gefängnis gesteckt. Also völliger Freiheitsentzug. Der Knecht hat gerade erlebt, oh, ich kann durchatmen. Nicht Gefängnis, nicht Knast, nichts, sondern ich kann neu anfangen. Und die Freiheit, die er selber genießt, sollte er jetzt anderen auch gewähren. Und ihn nicht die Kehle zuschnüren. Deswegen frage dich, raubt vielleicht kommen Dinge in dir hoch, dass du dich erinnerst, oh, letzte Woche war diese Geschichte, das erinnert mich jetzt gerade daran, oder seit 1, 5, 10 Jahren schleppe ich Dinge mit mir rum und das passiert. Einige Menschen nehmen es mit ins Grab. Auch ein Wort an die alten Menschen unter uns. Nehmt diese Dinge nicht leichtfertig. Denkt nicht, es ist zu spät. Nehmt diese Dinge nicht ins Grab, sondern arbeitet diese Dinge auf mit Gottes Hilfe, auch wenn sie schon 40, 50 Jahre brach liegen. Unversöhnlichkeit verjährt nicht. Diese Dinge sind frisch und prägen euer Herz. Also lasst uns fragen, raubt meine Bitterkeit, meinen Mitmenschen und vor allem den Täter den Lebensatem? Um atmen zu können, sind wir auf Vergebung, sind wir auf Gnade angewiesen, nicht auf Gerechtigkeit. Wir brauchen nicht nach Gerechtigkeit rufen. Wir brauchen Gnade. Und vielleicht sagst du, ja, das ist alles in der Theorie richtig. Aber weißt du, wie viel das kostet, dieser Person zu vergeben? Du bist jetzt hier so über den Ding, aber wenn wir mal jetzt so richtig tiefer hineingehen würden und ich dir meine Lebensgeschichte erzählen würde, so wie ich traktiert wurde, weißt du, was das kostet, jemanden frei zu sprechen? Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass Vergebung eine ziemlich einfache Geschichte ist. Und der Preis ist hoch. Aber unser Text und Jesus Christus macht es persönlich sehr deutlich. Fehlende Vergebung hat einen viel, viel höheren Preis. Die Kosten, die du dann bezahlst, sind unmenschlich hoch. Auch wenn dir dein Gefühl sagt, es ist besser, in meiner Bitterkeit zu verharren. Es ist irgendwie attraktiver, an dieser Schuld festzuhalten. Das gibt mir irgendwie das Gefühl der Kontrolle, dass ich mich noch beisammen habe und dass die Welt dann so funktioniert, wie ich sie mir zurechtgefügt habe. Jesu Wahrheit, Jesus selber ist die Wahrheit in Person. Jesus, die Wahrheit, muss über unseren Gefühlen stehen und muss uns sagen, wenn wir nicht vergeben, dann sperren wir nicht nur jemanden ins Gefängnis und rauben ihm den Atem zu leben, sondern unser Text sagt, ich sperre mich selber in ein Gefängnis. Sogar um deinetwillen wärst du töricht, wenn du nicht vergibst. Du wirst dir selber die Luft zum Atmen rauben. Dein Leben wird verkorkst sein, weil du festhältst, weil du meinst, das Gefühl, das brauche ich. Und du kommst selber in eine Gebundenheit und wirst in den Kerker geworfen. Und unser Text sagt, dass die Konsequenzen ewig sind. Deine Konsequenz nicht zu vergeben, wird ewige Konsequenz haben. Ich möchte noch auf einen sehr wichtigen, für mich sehr wichtigen Aspekt mit euch eingehen. Vers 32. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Wir kommen hier zu einer sehr, sehr, sehr praktischen Frage bei dieser Aussage von diesem König. Vergebung aufgrund einer Bitte. Der König sagt nicht, das war schon alles vorher vergeben, sondern ich habe dir vergeben, als du mich batest. Und da kommen viele Christen ins Straucheln. Moment mal. Wurde nicht immer gepredigt, bedingungslos vergeben? Egal, ob jemand zu mir kommt und mich darum bittet? Ich möchte mit euch zwei Passagen aus dem Neuen Testament anschauen, die genau dieses Themenspektrum betreffen, was Vers 32 aufleuchtet und gefühlt einen Widerspruch in uns auslösen. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Das ist, wie in Vers 35 in unserem Text, die letzte Aussage. Vergebt ihr, Gott vergibt euch dann auch. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch der Vater im Himmel nicht vergeben. Also völlig bedingungslos, ohne Bedingung. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Denkt nicht viel drüber nach. Auf einmal, sagt Jesus im Lukas-Evangelium, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal, schönerweise haben wir wieder diese Zahl, das ist eine schöne Parallele zu unserem Text, wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Ich hoffe, ihr merkt in diesen zwei Passagen, dass es einen gewissen Widerspruch hier gibt. Eine gewisse Spannung und man sich fragen kann, wie kriege ich diese Dinge zusammen? Ich hoffe, jeder versteht gerade das Problem. Muss ich immer vergeben zu jeder Zeit? Ob jetzt Daniel auf mich zukommt und mich darum bittet oder nicht? Oder muss ich ihm erst Vergebung gewähren, wenn er kommt? Und solange darf es in mir rumoren. So ein Happen lässt mir Gott noch. Damit, wenn er kommt, ich mich auch richtig eine geben kann, so mit Schmackes. Welcher Vers oder welche Verse sind jetzt wahr? Ich glaube, beide sind wahr. Und ich möchte diesen Widerspruch wo ich glaube, dass es keiner ist, auflösen. Jesus spricht hier über Vergebung aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und das ist so elementar wichtig, damit unsere Beziehungen funktionieren, dass wir wirklich wahre Vergebung praktizieren, brauchen wir beide Ebenen. Markus spricht den vertikalen Vergebungsaspekt an. Der Kontext ist Anbetung. Er befindet sich hier in einem Kontext, wo ich zu Gott komme, wo ich im Gebet stehe, wo ich vielleicht in einem Gottesdienst bin, wie hier, und wir gemeinsam beten und Gott nahe kommen wollen. Und das ist der Kontext. Wenn du Gemeinschaft mit Gott hast und da gibt es etwas, dann vergib. Bring dein Herz in die Einstellung, dass du nicht Rache und Vergeltung an dich reißen möchtest. Leg deine Waffe nieder. Du sollst eine Herzenseinstellung der Versöhnungsbereitschaft, der Vergebungsbereitschaft haben. Halte nicht daran fest. Wenn du daran festhältst, wirst du heute keinen Segen von mir bekommen. Lass los. In der vertikalen Ebene ist Vergebung immer bedingungslos. Weil was könnten wir festhalten vor unserem allmächtigen Gott, der uns so viel vergeben hat und sagen, ja, aber das lohnt sich festzuhalten. Dann wird uns Gott viele, viele Dinge zeigen und wir merken, okay, ich sollte loslassen. Nein, stimmt, Herr, ich will das nicht. Ich will diese Bitterkeit in meinem Herzen nicht. Diesen Vergleich haben wir auch in einem Vater unser. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du das betest, aber keine Vergebungsbereitschaft in deinem Herzen hast, wenn du deinen Feind nicht vergibst, meine Lieben, dann können wir das Vater unser 30.000 Mal beten. Gott wird dir nicht vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie, wichtiges Wort, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott vergibt dir nicht, wenn du nicht vergibst. So wie wir mit anderen umgehen, offenbart es unser Herz, das Verlangen, ich sagte es schon, nach eigener Vergeltung und Rache, wird Gott hindern, uns zu vergeben. Das ist der vertikale Vergebungsaspekt. Aber es gibt nicht nur die vertikale in meiner Beziehung zu Gott, sondern es gibt auch die horizontale, wo ich mit meinem Mitmenschen zurechtkommen muss. Jesus weiß, dass wenn wir Dinge vor Gott klären und im Reinen sind, das noch längst nicht, deswegen, wenn ich aus dem Haus gehe, Sonnenschein und alle sind fröhlich, alles ist wieder Tutti und alle haben sich lieb. Jesus kennt auch die Realitäten. Aber er sagt, wenn du vor Gott stehst, bedingungslose Vergebung, halt da nichts fest. Wenn du aber mit deinen Mitmenschen in Verbindung stehst, dann ist für eine wahre Versöhnung Umkehr, Reue und die Bitte um Vergebung unablässig. Notwendig. Wenn jemand zu dir kommt und hat sich an dir versündigt und du einfach nur sagst, wir brauchen nicht darüber reden, du brauchst auch nicht umkehren, du brauchst auch nicht um Entschuldigung bitten, du musst nicht um Vergebung bitten, ich habe das schon mit Gott geklärt. Der Mensch muss seine Sünde erkennen. Christliche Liebe ist nicht blind. Nur weil wir Christen sind und aus Gnade leben, heißt es nicht, dass wenn Sünde passiert, dass wir einfach die Augen zumachen und sagen, wir leben in der Liebe und in der Gnade. Wenn das dir komisch vorkommt, dann, wenn du zu Hause bist, kannst du die Verse vor unserem Text lesen. Und dort heißt es, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide und der Zöllner, wie ein Gottloser. Was ist jetzt wahr? Wir müssen, bevor wir in Kontakt mit unserem Schuldigern gehen, müssen wir vor Gott die Dinge klären und sagen, Herr, ich werde Wenn diese Person auf mich zukommt, werde ich ihr vergeben. Aber sie braucht Buße. Das heißt nicht, dass dich das weiterhin krank macht. Du hast es mit Gott geklärt. Aber diese Person braucht die Erkenntnis, damit sie auch in diese Versöhnung hineinkommt. Versöhnung ist nämlich etwas, wo man zwei Partien braucht, nicht nur eine. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm. Ein Beispiel. Jemand hat mich mächtig hintergangen. Ich habe das schon vor 2 Jahren oder so mal erzählt, glaube ich. Hat mich richtig hintergangen. Und als ich davon erfahren habe, hätte ich die Person freundlich in den Arm genommen. Und dann habe ich mit dieser Person einen Termin ausgemacht. In 2 Stunden sehen wir uns. Und ich wusste, wenn ich vor Gott nicht vergebe, dann werde ich ein Problem haben und diese Person wird mit mir ein Problem haben, weil dann ist meine Hand an ihrer Gurgel. Und ich habe gebetet und ich habe gesagt, ich vergebe ihr. Ist die Sache jetzt aus der Welt? Nein, die Sache ist noch da. Aber ich lass los. Ich verbitter nicht. Und dann saß ich an dem Tag mit dieser Person zusammen und habe ihr keine Ohrfeige gegeben, sondern habe gesagt, wir müssen über diese Sache reden. Ich konfrontiere dich aus Liebe mit deiner Schuld. Ich konfrontiere dich mit deiner Sünde, wie du mich hintergangen hast. Was macht es mit dir? Diese Person hat bitterlich geweint und so weiter und so fort. Und dann ist Versöhnung entstanden. Aber wenn ich einfach das gehört habe, dann hätte ich gesagt, ach, sei es drum. Das ist nicht das, wovon Jesus redet. Wenn du vor Gott stehst, vergib dieser Person. Wenn ihr zusammenkommt, dann braucht es diese Umkehr, dann braucht es diese Reue, dann braucht es die Bitte um Vergebung. Wir müssen Menschen dazu bringen, dass sie ihre Sünden erkennen, damit ihnen wiederum vergeben wird. Aber es bedeutet nicht, dass wir daran festhalten. In Römer 12 heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Wenn möglich, so viel an euch liegt, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ihr sollt mit allen Menschen in Frieden leben. Paulus sagt, so viel an euch liegt. Du kommst in Bereiche, wo du zu Gott sagen musst, Gott, ich möchte, aber die Person möchte nicht. Sie ist nicht willig, umzukehren. Das heißt, ich werde sie ja nicht nachtragen. Aber dieser Konflikt besteht so lange, bis diese Person umkehrt. Und ich werde dieser Person nicht ein Gefühl geben, es ist alles in Ordnung. Sondern ich werde sagen, ich rechne es dir nicht nach, aber wir müssen reden. Und wenn du meinst, es einfach so übergehen zu können, du musst umkehren. Du musst umkehren, damit wir eine versöhnte Beziehung haben können. Es wäre ja so, als wenn ich fremd gehe und meine Frau mir vergibt und ich komme nach Hause und sagt, und Schatz, wie war dein Tag? Natürlich muss sie mir vergeben vor Gott. Sie darf das nicht festhalten. Und das ist dann schwer in so einer Situation. Aber es wäre verantwortungslos und auch nicht christlich, auch nicht Jesus-Stil, einfach das fahren zu lassen. Sie muss mich konfrontieren. Um ihret, um meinetwillen, um Gottes Willen, muss sie mich mit dieser Sache konfrontieren. Es gibt diese 2 Ebenen. Und wir brauchen beide Aspekte. Wenn du ausnahmslos auf dieser bedingungslosen Schiene fährst, dann wirst du Mühe haben und deswegen glaube ich, es ist meine persönliche Überzeugung, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, anderen zu vergeben. Weil sie sagen, wenn ich einfach bedingungslos vergebe, ohne dass hier Klärung herbeigekommen ist, ohne dass Umkehr und die Bitte um Vergebung gekommen ist, dann heißt sich ja seine Tat gut. Dann billige ich falsches Verhalten. Und das hindert Menschen daran, vor Gott zu sagen, ich vergebe dieser Person. Wenn wir vergeben, dann leugnen wir nicht Not und wir billigen auch keine falsche Tat. Vergeben heißt nicht neutralisieren und alles gutheißen, was passiert. Vergeben heißt, ich vergelte niemanden Böses mit Bösen. Wie Paulus weiter sagt, rächt euch nicht selbst, ich räche mich nicht selbst, aber so viel an mir ist, möchte ich mit dieser Person in Frieden leben. Und es kann sein, dass ich vor Gott dieser Person vergeben habe, aber noch Unfrieden herrscht, weil diese Person nicht umgekehrt ist. Im besten Fall sind es natürlich immer die anderen und nicht wir. Und das bringt mich jetzt wirklich zum letzten. Petrus' Frage, ganz zu Anfang, offenbarte, dass er davon ausging, dass jemand sich an ihm vergeht. Aber er hatte nicht seine eigene Bedürftigkeit der Vergebung im Blick. Es ist sehr einfach, immer nur aus der Opferrolle zu sprechen. Und das ist auch wichtig, das sind Prinzipien hier in unserem Text, wie wir mit Vergebung umgehen, mit Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Aber was Jesus viel, viel deutlicher machen möchte, ist, weißt du was? Wenn du jemanden vergibst, dann sind das 100 Denare. Dir sind 10.000 Talente vergeben worden. Und das ist im Verhältnis ein Tausendstel Prozent. Wir reden wirklich über solche Peanuts, wenn du im Licht Gottes stehst. Wenn du siehst, was Jesus Christus für dich am Kreuz von Golgatha erlitten hat, dass er die Strafe für dich bezahlt hat, dass er dich freispricht, dass er dir gnädig gesonnen ist, dass er dich mit Liebe überschütten möchte. Und wenn du jetzt noch kommst und sagst, ich möchte unbedingt wissen, wie viel soll ich vergeben? Wir reden über ein Tausendstel Prozent von dem, was dir vergeben wurde. Wer mir nachfolgt, muss vergeben. 10.000 Talente kann man in mehreren Leben noch nicht einmal in dieser Zeit überhaupt verdienen. Und das zeigt auch uns, wenn wir unsere Auswegslosigkeit erkennen vor Gott, wenn wir merken, oh, ich habe selber ganz schön viel, viel Schuld auf mich geladen, dann sind wir ganz oft wie dieser Knecht, der sagt, wir wollen wieder gut machen. Wir wollen alles bezahlen. Das ist, wir wollen die Gerechtigkeit wieder herbeiführen. Aber Wiedergutmachung macht nichts gut. Wir können die Dinge nicht verändern. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Wir können die Situation nicht neu beeinflussen. Es ist passiert. Wir sind angewiesen auf Vergebung, nicht auf Zurückzahlen. Denn Dinge, die wir auch anderen Menschen antun, dafür reicht ein Leben manchmal nicht, um das zurückzuzahlen. Und das ist auch nicht der Jesusweg. Der Jesusweg ist, Herr, vergib mir so, wie ich auch meinen Schuldigern vergebe. Um wieder atmen zu können, sind wir auf Vergebung angewiesen, auf Barmherzigkeit, wie es im Vers 27 heißt. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Amen.